greifbare Ergebnisse hat das Treffen zwischen den Staatschefs aus den USA und Russland nicht gebracht. 3 Stunden sind Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska zusammengesessen. Kurzfristig wurde das Format dann ja auch noch geändert. Es war dann doch kein Vier-Augen-Gespräch, sondern von beiden Seiten waren dann noch 2 weitere Politiker mit dabei. Trump wollte vor allem im Vorfeld eine Waffenruhe in der Ukraine erreichen, hat er gesagt. Ja, aber er scheint damit keinen Erfolg gehabt zu haben. Heute Morgen gingen die gegenseitigen Luftangriffe zwischen Russland und der Ukraine weiter. Wie ist das Treffen also zu bewerten? Das bespreche ich jetzt mit Thomas Jäger. Er ist Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität Köln. Guten Morgen, Herr Professor Jäger.
Einen schönen guten Morgen, Frau Wilhelm.
Herr Professor Jäger, wie empfanden Sie denn den Auftritt der beiden Präsidenten in Alaska? Also es wirkte ja so, als hätte, wie erwartet, Putin die Oberhand gehabt, oder?
Ja, die hat er gehabt. Er hat das Treffen dominiert, er hat die Themen bestimmt. Und das, was Trump alles im Vorfeld gesagt hat, fand eigentlich nicht statt. Es sollte ja um einen Waffenstillstand in der Ukraine gehen. Und Trump hat vorher ja gesagt, ja, der Putin, mit mir wird er sich nicht anlegen. Und wenn er sich nicht auch darauf einlässt, dann wird das harte Konsequenzen haben. Und insofern haben wir eigentlich schon ein Ergebnis aus diesem Treffen. Nur nicht das, was sich Putin vorgestellt hat. Er braucht vor Trump keine Angst zu haben. Er braucht nichts zu befürchten. Es gibt keine Konsequenzen. Putin hat Trump in der Hand und er hat freie Hand in der Ukraine. Das ist das Ergebnis dieses Treffens.
Ja, schon bitter. Im Vorfeld hieß es ja, für Putin sei das Treffen ohne vorherige Zugeständnisse an sich eben schon ein Erfolg. Immerhin könne er damit bilaterale Beziehungen zu den USA pflegen. Ist denn der einst Geächtete jetzt wieder voll im Spiel?
Zumindest was die Vereinigten Staaten angeht, ja. Denn es wurde ja gleich gesagt, na, dann machen wir das nächste Treffen und so weiter. Putin hat Trump eine Illusion verkauft, nämlich die Illusion von guten, sich entwickelnden amerikanisch-russischen Beziehungen. Und damit hat er ihn ja die ganze Zeit geködert. Das war ja schon bei dem Treffen der russischen und amerikanischen Delegation vor Monaten in Saudi-Arabien der Fall. Und man fragt sich, wie kann man darauf eingehen? Was sollen sich an diesen Beziehungen entwickeln? Ich meine, Öl und Gas hat Russland viel zu verkaufen, die Vereinigten Staaten aber auch. Militärgüter wird man Russland nicht verkaufen. Es gibt überhaupt keine Produktgruppe, wo man sagen würde, hier kann man nur wirklich mal die Beziehungen intensivieren. Und was Konsumgüter angeht, ist Russland inzwischen völlig auf chinesischer Linie. Also den wird den Markt auch nicht wieder hergeben. Das ist eine Illusion. Die hat Putin Trump verkauft und Trump hat das entweder nicht gemerkt oder man sagt es ihm hoffentlich jetzt.
Also so rational lässt sich das Verhalten von Trump nicht erklären?
Das lässt sich nur erklären, wenn man davon ausgeht, dass Putin Trump in der Hand hat, warum auch immer. Eines kann man sicher sagen, bei vielen anderen gibt es ja Spekulationen, sicher kann man sagen, dass Trump Putin gefallen will. Und man hat das an der Körpersprache gesehen, als die zwei auf die Bühne traten bei der Pressekonferenz. Trump ist unsicher, Putin ist derjenige, der das Verhältnis dominiert, der sofort das Wort ergriffen hat. Das machen Gäste normal nie. Der Gastgeber spricht zuerst, nicht der Gast. Und es hätte diese Pressekonferenz auch gar nicht geben sollen, denn Trump hat im Vorfeld gesagt, wir machen eine Pressekonferenz nur, wenn wir ein Ergebnis hinsichtlich der Ukraine zu verkünden haben. Sonst mache ich keine, sonst spreche ich so zu Journalisten. Dann nehme ich ein paar Fragen und mache nicht mehr. Und was ist gemacht worden? Eine Pressekonferenz, nichts verkündet worden, nur heiße Luft und keine Fragen.
Warum hat denn das Treffen ausgerechnet in Alaska stattgefunden, also auf amerikanischem Boden und in einem Gebiet, das die USA 1867 Russland abgekauft hatten? Und warum auf einer Militärbasis? Also hat da der internationale Haftbefehl gegen Putin eine Rolle gespielt?
Der hat sicher eine Rolle gespielt. Das ist ja immer ein Thema. Wenn Putin irgendwo hinreist, geht das so, dass er nicht verhaftet wird. Und da die Vereinigten Staaten den Internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennen, haben sie hier überhaupt keine Handhabe für. Man musste ein paar andere Sanktionen zurücknehmen. Also die USA mussten schon die ein oder andere Regel ändern, dass Putin und seine Mannschaft da überhaupt landen konnten. Der Hauptgrund scheint mir aber zu sein, dass das schlicht und ergreifend unter Sicherheitsgesichtspunkten einer der wenigen Orte war, wo man das relativ schnell organisieren konnte. Wenn man weiß, wie die Sicherheitsvorkehrungen sind, wenn die Präsidenten irgendwo auftreten, da liegen die Scharfschützen auf den Dächern, da sind die Kanaldeckel zugeschweißt, da wird vorher dafür gesorgt, dass in den Straßenzügen die Fenster nicht geöffnet werden. All das sind ja Vorkehrungen, die hat man hier nicht machen müssen, hier war man relativ sicher. Aber ein Verwunderliches gab es doch, nämlich, dass Putin zu Trump in den Wagen gestiegen ist.
Ne, in den Wie deuten Sie das?
Na, gedeutet wurde das so, die verstehen sich wirklich, die zwei Kumpels. Die reden jetzt miteinander, wobei ich mich frage, wie die sich verständigen sollen, in welcher Sprache, wenn sie alleine sind. Aber sowas macht man nicht. Die müssen das Auto jetzt auseinandernehmen. Die müssen sehen, wo ist das Mikrofon, das Putin versteckt hat. Denn also undenkbar, ist diplomatisch völlig laienhaft, ist vor der Sicherheitsvorkehrung völlig laienhaft. Hier ist eine inkompetente amerikanische Diplomatie aufgetreten und ist wirklich richtig eingeseift worden.
Gehen wir mal ins Inhaltliche. Sie haben ja schon gesagt, richtig greifbare Ergebnisse gab es nicht, schon gar keinen Waffenstillstand, auf den Trump ja so gedrängt hatte. Ist denn der in Zukunft noch in Sicht? Es soll ja eventuell ein Treffen in Moskau geben?
Der Waffenstillstand ist die ganze Zeit in Sicht und die russische Position ist hier von Beginn an unverändert. Und es ist auch die Position, die eben dort vertreten wurde, die Putin auch noch mal in der Pressekonferenz angesprochen hat. Den Waffenstillstand gibt es, wenn die Ukraine kapituliert hat. Keinen Tag vorher, keine Stunde vorher. Und das ist genau die Position, von der man vorher wusste, dass Putin sie vertritt. Insofern war das auch alles, als Trump, der zuerst gesagt hat, ja, wir werden da einen Gebietstausch besprechen. Es wird einen Vorschlag geben, wie das Ganze endet. Da wusste man schon, Witkow hat sich verhört. Das ist alles Laiendiplomatie, die hier gemacht wird, amateurhaftes Vorgehen. Dann ist Trump zurückgefahren und hat gesagt, na, ich will wenigstens zuhören. Ich will wissen, was Putin denn so denkt. Das weiß man, was Putin denkt. Er sagt es seit 3,5 Jahren. Er sagt es in jedes Mikrofon, in das er sprechen kann. Also, und dass er davon abgeht, dass er sich gerade in einem Gespräch mit Trump von dieser Position wegbewegt, das war absolut unwahrscheinlich. Das war klar, dass das nicht passiert. Aber da kommt eben ins Spiel, dass Trump sich selbst für den größten Verhandler seit Menschengedenken hält. Jemand, der in ein Gespräch hineingeht und dann in der Lage ist, das Gegenüber umzudrehen. Das Problem ist, dass einzig Trump sich für den größten Verhandler seit Menschengedenken hält.
Ja, und er sieht ja jetzt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj am Zug. Er sagt, eine Einigung hänge nun von ihm ab. Heißt das, dass Trump jetzt den schwarzen Peter weiterschiebt?
Ja, das ist das, was er tut. Er kann ja jetzt nur hergehen und muss irgendwie eine Geschichte um dieses Treffen erfinden. Und die Geschichte lautet, das war ein tolles Treffen. Wir haben wieder gute Beziehungen. Wir werden die entwickeln, wobei man sich fragt, wohin die sich entwickeln sollen. Und den schwarzen Peter, den schiebt er nach Europa und zu Selenskyj. Und das ist natürlich nun wirklich so offensichtlich. Die Europäer und auch der ukrainische Präsident mussten sich ja in das Vorgespräch hineindrängen, hineinzwingen, um überhaupt gehört zu werden. Und dann hat man sich, so sagte der Bundeskanzler, weitgehend geeinigt. Davon scheint nichts übrig geblieben zu sein. Und jetzt wird das gerade wieder zurückgespielt. Und jetzt muss man sehen, wie die anderen europäischen Staaten reagieren. Ob sie das aufnehmen und jetzt wohl wissend, dass die Vereinigten Staaten sich aus dem Ganzen verabschieden, ihre Anstrengungen verstärken. Oder ob die Ukraine wirklich in eine ganz schwierige Lage gekommen. Auf der einen Seite das von China unterstützte Russland, das vermehrt angreift. Und auf der anderen Seite die andere Weltmacht, die sich aus dem Ganzen zurückzieht. Und gegen amerikanische Interessen, aber in Trumps Weltbild spielt das keine Rolle, hier Europa im Stich lässt.
Ja, letzte Frage, wie sollte denn Europa in Ihren Augen reagieren?
Na, ein paar Mittel hat man ja. Die Amerikaner lösen die Sanktionen ja momentan sukzessive auf, indem sie neue Unternehmen nicht mehr sanktionieren. Sanktionen sind immer so ein dynamischer Prozess, weil es immer Unternehmen gibt, die Sanktionen zu umgehen versuchen. Und dann entdeckt man die und dann werden die sanktioniert und dann gründen sie ein neues Unternehmen, das die Sanktionen umgeht und so weiter. Deswegen müssen immer neue Unternehmen sanktioniert werden, wie das auch bei der Schattenflotte der Fall ist. Und das machen die Amerikaner seit einer geraumen Zeit nicht mehr. Das heißt, das löst sich so langsam auf. Das könnten die Europäer verstärken. Sie könnten das eingefrorene russische Vermögen, 200 Milliarden, sofort nehmen und sagen, gut, dafür wird die Verteidigung organisiert. Das ist das, was sie jetzt direkt können, Rüstungsanstrengungen erhöhen, mit der Ukraine in diesem Feld noch intensiver zusammenarbeiten. Wir werden sehen, ob das die Richtung ist, in die das Ganze geht, oder ob es irgendwelche anderen Dinge gibt, die jetzt in den nächsten Tagen noch auftauchen, die in diesem Gespräch eine Rolle gespielt haben sollen, wobei ich da
dann warten wir mal ab. Dann warten wir mal ab. Trump hat sich von Putin einseifen lassen, meint inhaltlich der Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Universität Köln. Vielen Dank für Ihre Einordnung.
Herzlichen Dank Ihnen, Frau Wilhelm.